Ich finde es so bestechend, dass man so viel lernen und erforschen und aufbauen kann mit Stift, Papier und quasi dem Gehirn.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knötler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Freigeistern-Gespräch. Verwandlungsgeistern heißt es, denn auf Verwandlung kommt es der Autorin Alina Bronski an. Dass sie mein Gast ist, hat eine lange Vorgeschichte. Für mich ist es Wunscherfüllung. 2017 war sie nämlich Gast bei Kontrovers, der Debattenreihe der Münchner Stadtbibliothek zu aktuellen Tendenzen in der Kinder- und Jugendliteratur. Wie viele von euch wissen, kuratiere und moderiere ich Kontrovers zusammen mit dem Lektor Frank Griesheimer seit inzwischen 10 Jahren. 2017 haben wir unter anderem mit Alina Bronski über Eskapismus in der Kinder- und Jugendliteratur diskutiert, der Titel damals »Mach's dir schön«. Seit diesem Gespräch, seit dieser Diskussion habe ich mit noch größerer Spannung das Schreiben von Alina Bronski verfolgt. Ich habe mich lesend in Baba Dunyas Letzte Liebe und Der Zopf meiner Großmutter verliebt. Ich habe staunend und gebannt dem Schallplattensommer gelauscht und die schärfsten Gerichte der tatarischen Küche gekostet, um nur einige ihrer Romane zu nennen. Alina Bronski gehört zu den aufregendsten AutorInnen der Gegenwart mit ihrem Debüt Scherbenpark. Wie die meisten ihrer Romane bei Kiwi erschienen, hat sie 2008 einen realistischen Roman im Hochhausghetto einer Aussiedlersiedlung vorgelegt, im Zentrum die 17-jährige Sascha. Die Autorin, das ist unüberlesbar, weiß, wovon sie schreibt. Sie wurde in Russland geboren, verbrachte ihre Kindheit auf der asiatischen Seite des Urals. Erst nach der Umsiedlung ihrer Familie nach Deutschland lernte sie als Jugendliche mit 13 Jahren die deutsche Sprache und wurde Autorin. Mit Spiegelkind und Spiegelriss, erschienen im Arena Verlag, hat Alina Bronski ihre ersten Jugendromane geschrieben. Darin sind die letzten Feen, geschrieben übrigens P-H-E-E-N, eine Riesenbedrohung für eine Welt der verordneten Norm und Normalität. Durch den Raum der Fantasy, sagt die Autorin in einem Interview, wolle sie ihren Figuren ihre Radikalität lassen. Was für ein Gedanke. Noch ein Jugendroman und du kommst auch drin vor, erschienen bei DTV Junior, lotet die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion aus. Das Leben der Hauptfigur scheint dem Romanskript einer Autorin zu folgen. Es ist ein Vexierspiel. Überhaupt, so scheint es, treiben Grenzen die Autorin um und an. Und so schreibt sie immer wieder an Grenzen entlang oder über sie hinaus. Sie hat Jugendromane und Erwachsenenbücher geschrieben, Fantasy und realistische Romane. Mit Die Abschaffung der Mütter hat sich die Mutter von 4 Kindern in eine aktuelle gesellschaftliche Debatte eingemischt und diese gründlich aufgemischt. Und nun, großer Sprung in die Gegenwart, erzählt ihr neuester Roman Pi mal Daumen die Geschichte von Moni Kosinski, Anfang 50, dreifache Großmutter mit 3 Nebenjobs und sehr großem Herzen, und von Oskar, 16, hochbegabtes Mathe-Genie mit Adelstitel, der klassische Überflieger, der vom echten Leben keine Ahnung hat. Beide begegnen sich an der Uni. Sie studieren Mathematik erstes Semester. Er, weil er es kann. Sie, weil sie sich einen jahrelangen Wunsch erfüllen will. Sie wird für die Putzfrau gehalten, kennt aber den Professorenstar der Uni. Er, Oskar, zählt sich zur geistigen Elite und zählt die Tage, bis Moni geschlagen aufgibt. Es beginnt eine bissige Komödie, in der zwei sind wie die Enden einer Tangente, unerreichbar oder wie Parallelen, so dass ihre Welten, ihre Leben sich nicht berühren. Aber genau das tun sie doch. Sie berühren sich, sie berühren die LeserInnen, das ist horizonterweiternd, urkomisch, ein punktgenauer Schlagabtausch, der mit Klischees spielt, bei der Wahrheit landet, die Mathematik und das Leben feiert, und zwar unabhängig davon, wie alt man gerade ist. Pi mal Daumen fliegt hoch und reicht tief. Es unterhält glänzend und macht nachdenklich. Unter anderem wurde der Roman dafür mit dem Preis der unabhängigen Buchhandlungen 2024 ausgezeichnet. Und in diesem Jahr 2025 übernimmt Alina Bronski die renommierte Bamberger Poetikprofessur. Ich habe mich einmal mehr gefragt, sind die Erwachsenenromane von Alina Bronski zumindest auch Jugendliteratur, Jugendlektüre? Ihr wisst, mich beschäftigt diese Grenze seit vielen Jahren. Wer braucht sie eigentlich? Der Buchmarkt? Die Bücher, die Leserinnen und Leser? Wer setzt sie und warum? Das wollte ich gern bei Freigeistern verhandeln, am liebsten mit Alina Bronski, und sie war sofort dabei. Nun ist das Gespräch eine Begegnung. Es ist ein Gespräch, ein intensiver Austausch, ein so interessiertes und interessantes Hin und Her, dass ich sogar meine Grippe vergessen habe, die mich hier eigentlich niedergestreckt hat. Wenn ich verschnupft klinge, liegt es also einzig und allein an den Viren. Alina Bronski lässt uns hinter die Kulissen ihres Tuns schauen. Ihr beim Denken zuzuhören ist unvergesslich, was Schreiben für sie ist, wie sie ihre Geschichten findet, wer ihre LeserInnen sind, was Jugendliteratur von Erwachsenenliteratur unterscheidet und was das alles mit Selbstermächtigung und Freiheit zu tun haben kann. Darüber und über vieles mehr werden wir gleich sprechen. Und ihr erfahrt, warum es in dieser 99. Freigeistern-Folge Verwandlungsgeistern kein Auftaktgedicht gibt. Stattdessen nehmen wir den roten Faden von jener ersten Begegnung aus dem Jahr 2017 wieder auf und machen es uns schön. Ich danke von Herzen und wünsche euch viel Vergnügen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Alina. Wie schön, dass du heute hier bist.
Hallo und vielen Dank für die Einladung.
Ach, von Herzen gern. Ich will dich schon ganz lange einladen und jetzt gibt's nun diesen Anlass deines Romans Pi mal Daumen. Über den werden wir reden und über vieles andere hoffe ich auch. Bevor wir damit anfangen, kommt hier ja immer der Freigeistern-Fragebogen. Bist du bereit dazu?
Ui, ja, ich bin bereit. Schieß los.
Gut, dann erste Frage. Warst du als Kind eine Vielleserin oder eher das Gegenteil?
Ich habe sehr viel gelesen. Ich glaube, ich habe ein bisschen reingehört in deinen Podcast. Ich habe noch niemand gehört, der was anderes erzählt hätte. Ich habe das Gefühl, du hast nur Vielleser, komischerweise, zu Gast. Und das gilt für mich auch. Ich habe sehr viel gelesen. Ich habe auch sehr früh gelernt zu lesen und habe es dann, meine Mutter hat irgendwann gesagt, bring das Kind dem Kind das Lesen bei und dann hast du deine Ruhe. Also hat sie mir später erzählt, als ich dann selber Mutter wurde. Und da ist viel dran, glaube ich.
Und was heißt früh? Was erinnerst du, also wie alt warst du, als du dann lesen konntest?
Ich glaube, ich war 4.
Was? Oh, das ist wirklich früh.
Ja, aber das gibt's. Manche sind früher dran, manche später, ja.
Und ich zweig gleich mal munter vom Fragebogen ab. Wurde dir dann trotzdem noch vorgelesen oder hast du dann, weil du es ja selber konntest, auch dann wirklich angefangen, schon selbst zu lesen?
Ich habe beides gemacht. Ich habe auch früh angefangen, auch dann wirklich Bücher zu lesen. Aber mir wurde auch ganz lange vorgelesen. Und das hatte einen, also nicht nur fröhlichen Hintergrund, sondern ich war schon als Kind stark kurzsichtig. Und Lesen ist ja schlecht für die Augen. Ja, das heißt, meine Eltern hatten teilweise versucht, obwohl sie selber sehr gern lasen, mich davon abzuhalten, zu viel zu lesen. Und deswegen hatten wir sehr, sehr lange dieses gemeinsame Vorlesen auch. Es hat mich dann natürlich nicht abgehalten, trotzdem selber unter der Decke und im Bad und sonst wo zu lesen.
Gab's denn bei diesem vielen und dann ja tatsächlich auch frühen Lesen ein Lieblingsbuch oder erinnerst du dich an ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
Es gab so viele Bücher, dass ich nicht ein einziges herausgreifen kann. Also es gab immer phasenweise Bücher, die habe ich immer wieder gelesen. Also so wie das Kinder, glaube ich, auch gerne machen. Als Erwachsene dann weniger. Es war ganz querbeet. Und ich hatte mich neulich an eine Kurzgeschichte erinnert. Die wurde auch für so ein eigenes kleines bebildertes Büchlein herausgegeben. Und es ging um einen Grenzsoldaten, der einen Schäferhund erzog, quasi, also bekam einen Welpen und hat ihn zum Dienst erzogen und hat mit dem eben diesen Dienst geleistet. Und am Ende ging es nicht gut aus für den Schäferhund. Das waren ein paar Seiten. Aber es war so meisterhaft geschrieben, dass ich erinnere mich, dass ich jeden Morgen das einfach wie ein Ritual oder der andere die Bibel lesen, einfach durchlas, zuverlässig heulte und das zurück unter mein Kissen räumte, um es am nächsten Morgen wieder zu tun.
Wow, also eine Geschichte, die dich wirklich in den Tag begleitet und jetzt ja vielleicht nicht unbedingt ein Kinderthema ist, oder? Also Grenzsoldat, ja. Und dem Hund passiert ja offenbar was, so wie du das erzählst. Weißt du den Titel dieser Geschichte?
Der hieß, also aus dem Russischen übersetzt, ich habe ja alles auf Russisch gelesen, deswegen gibt's, glaube ich, gar nicht so eine große Schnittmenge von unseren gemeinsamen Kinderlektüren. Also der Titel ist der Name des Hundes, heißt übersetzt so ähnlich wie Rosa-Rot, weil die Zunge des Hundes rosa-rot ist. Und deswegen hat dieser Grenzsoldat seinen Welpen Rosa-Rot genannt. Also es war alles auch mit sehr viel Gefühl und Witz. Und am Ende wird der Hund erschossen. Und das sind nur ein paar Seiten Text. Aber so eine Welt, die sich aufbaut. Und das stimmt schon von den Themen her. Das ist, wenn ich heute drüber nachdenke, total befremdlich.
Was mich zur nächsten Frage führt, gibt es ein Buch, da könnte das fast hinpassen, aber es war ja offenbar nicht so, das dich als Kind nachhaltig erschreckt hat?
Oh ja, da gab es einige Bücher, als ich noch klein war und entsprechend in der Sowjetunion. Es gab ganz viel Kinder- und Jugendliteratur, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehte. Mhm. Und quasi so die Gräuel des Zweiten Weltkriegs und auch um die Heldentaten der Vaterlandsverteidiger sozusagen. Das waren große Themen für die Kinder- und Jugendliteratur. Und die waren teilweise so verstörend, weil die natürlich Sachen beschrieben, also allein, wie sich für mich anfühlte, sehr realistische Kriegsszenarien. Da erinnere ich mich, da gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die ganz, ganz furchtbar war. Ich überlege gerade, ich glaube, ich war auch relativ zart beseitet. Also immer wieder dachte ich, das ist mir eigentlich zu viel. Und später, als ich dann nach Deutschland kam, dann anfing auch hier zu lesen auf Deutsch, es gab so viele Schullektüren, die mich dann verstört hatten. Also bis heute kriege ich irgendwie Gänsehaut im negativen Sinne, wenn ich an die letzten Kinder von Scherenborn denke. Kennst du das? Bestimmt kennst du das, ne?
Ja, das war ja hier Pflichtlektüre. Und also Gudrun Pausewang.
Das war, glaube ich, noch schlimmer als die Kriegsbücher.
Ja, ja. Und die Gudrun Pausewang, die führt tatsächlich ist einsame Spitze sozusagen, was die Autorinnen betrifft, die dafür einstehen, dass sie nachhaltig erschreckt haben. Es kommt ganz auf die Wolke, ist das
da
eine, und
Stephen
die Kinder
King
von Schädenborn.
Gar nicht mit. Ja, das ist das. Die Wolke habe ich tatsächlich, also viel über die Wolke gehört, aber dann auch nicht mehr gelesen. Würde ich heute echt auch nicht mehr tun.
Nee.
Diese Art von Realismus. Ich finde es eigentlich, wenn ich ernsthaft drüber nachdenke, grenzt es, glaube ich, echt an seelische Misshandlung, Kinder zu zwingen, das zu lesen.
Ja, da können wir sicher später noch drauf kommen, denn das ist ein Thema, das mich tatsächlich auch sehr beschäftigt. Gibt's ein zu früh für solche Themen? Und da wird ja oft gesagt, Kinder sind stark, Kinder halten das aus. Also es wird so ein dieses Ermutigen, den Kindern ganz, ganz viel zuzutrauen und das heißt ja dann oft auch zuzumuten. Hm. Aber ich bin da sehr bei dir mit diesem, und zwar auch aus einer eigenen Leseerfahrung. Du legst das Buch ja dann eben nicht unbedingt weg. Und wenn du es weglegst und dich dazu entscheidest, bist du über den Punkt ja schon draußen. Und dann kann das schon Spuren hinterlassen.
Richtig. Du kannst es nicht mehr unbesehen machen. Du hast Bilder in deinem Kopf. Und also so das Wort Trauma ist ja heute sehr beliebt. Und man ist ja schon traumatisiert, wenn einem der Bus vor der Nase weggefahren ist. Aber ich würde schon sagen, dass ich echt traumatisiert bin davon. Also von diesem zitierten Buch. Und ich glaube, es geht gar nicht nur um die Auswahl der Themen, sondern es geht auch darum, wie man bestimmte Dinge schildert. Also Märchen sind ja oft auch gelten als sehr grausam. Die benutzen aber andere Bilder. Und ich glaube, die zerstören einen nicht so nachhaltig wie diese sehr realistische Erzählweise, die die Lebenswelt der Kinder aufgreift und ihnen aber ein Bild präsentiert, was sich einbrennt irgendwie in die Netzhaut und ins Gehirn. Vor. Also mich durchzuckt es immer noch.
Ja, und wie du sagst, bei Märchen kann man sich ja doch sicher sein, nicht zuletzt auch durch die Sprache, dass man sich lesend woanders befindet. Und das kann man eben bei einer Gudrun Pausewang nicht.
So ist es. Also da ist ja auch das erzählerische, die erzählerische Absicht ist ja genau so gewesen, dich so zu packen quasi hier an der Kehle. Sagen, das bist du.
Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
Es wird ja schwieriger, finde ich, als erwachsener Vielleser ein Lieblingsbuch zu finden oder zu benennen. Was mir immer dazu einfällt, sind die Bücher von Kazuo Ishiguro oder Kazuo Ishiguro, wie je nachdem, ob man ihn irgendwie Englisch versucht auszusprechen. Ist ja ein japanischstämmiger Autor, der auch vor nicht allzu langer Zeit den Literatur-Nobelpreis gewonnen hat. Und da, also ich würde sagen, so seine letzten 4 Bücher gehören für mich alle zu meinen Lieblingsbüchern, am meisten wahrscheinlich der begrabene Riese. Sagt dir das was? Oder sagt dir der Autor was?
Nein, leider nicht. Also der Titel ja, aber ich habe es nicht gelesen.
Aber der Autor schon, oder? Also du kennst vielleicht das, was die meisten kennen, irgendwie die Was vom Tage übrig blieb oder diese Internatsgeschichte, wie heißt der auf Deutsch? Vergessen. Oder Clara und die Sonne, das war, glaube ich, sein jüngstes Buch. Genau, den mag ich sehr. Was hatte ich noch zuletzt? Ein Buch, das passt auch sehr gut zu deinem Thema, wenn man versucht, eine Unterscheidung zu machen zwischen Jugendbuch und Erwachsenenliteratur, ist, ich bin ja ein Fan von Tributen von Panem und vor 1, 2, 3 Jahren ist eine Art Prequel erschienen, The Ballad of Songbirds and Snakes bei Suzanne Collins, dann von Suzanne Collins. Und die gehört zu den wenigen Büchern der jüngsten Jahre, die ich auch mehrmals gelesen habe. Ich habe dann auch den Film gesehen. Es ist natürlich so ein Blockbuster. Das ist so ein richtiges, ja, etwas, was ganz viele natürlich lesen und mögen. Und ich fand es aber so klug und auf eine Art auch so mutig, bestimmte erzählerische Entscheidungen zu treffen, dass ich das sehr, sehr mag.
Und also auch wenn wir das nachher sicher noch vertiefen können, wenn du so sagst, es passt zu dem Thema, ist es jetzt Erwachsenenbuch oder Jugendbuch, wo würdest du es denn hinsortieren, wenn du denn das sortieren willst?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich hatte mir einige Gedanken gemacht vorab und hatte eigentlich eine These, der ich jetzt widersprechen müsste. Genau, ich hätte eigentlich behauptet, dass man dann doch relativ, dass man trennen kann, dass man bei Büchern schon sagen kann, die gehören eher in die eine oder eher in die andere. Schublade klingt jetzt so schlecht irgendwie so. Aber man kann schon sagen, eher Jugend oder eher Sparte, danke.
Gern.
Bei Teambuch bin ich mir tatsächlich unsicher. Vielleicht würde ich sogar so weit gehen zu sagen, Tribute von Panem eher ein Jugendbuch und dieses Prequel eher nicht, sondern weiß nicht, All Age. Es ist total interessant. Es ist ja auch ganz subjektiv. Also ich glaube, man könnte viele andere Leute fragen, die sich damit auch hauptberuflich irgendwie beschäftigen. Und die würden ganz andere Dinge sagen.
Es geht ja auch um, wie schreibt man ein Buch, wie liest man ein Buch und wo landet es im Endeffekt auf dem Markt. Das spielt ja tatsächlich ganz, ganz viel eine Rolle. Aber ich finde es ein sehr, sehr spannendes Thema und ich bin gespannt, was deine Kriterien dann sind.
Ja.
Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
Das ist peinlich. Es sind so viele Bücher, die ich nicht zu Ende lese. Leider viel mehr als die ich zu Ende lese. So dass ich wirklich keine nennen werde, weil das sind teilweise einfach so auch Gegenwartsromane, auch von Menschen, die mir sympathisch sind. Entweder weil ich sie irgendwie auch inzwischen kennenlernen durfte. Ich wünsche mir immer sehr viele Bücher zu hohen Feiertagen. Und ich hatte zuletzt, war so viel, vielleicht lag es auch an mir, wo ich dann dachte, okay, jetzt gebe ich mir 50 Seiten oder okay, 100, wenn es ein sehr dickes Buch ist. Und manchmal reicht es dafür auch nicht. Es sind ganz viele. Also es ist einfacher tatsächlich, die zu benennen, die ich dann tatsächlich weitergelesen habe aus der jüngsten
Und wenn
Zeit.
du sie nicht zu Ende liest, liegt es dann daran, dass sie dich nicht überzeugen? Also es ist nicht Zeitmangel oder keine Ahnung, Recherchelektüren, sondern das ist,
Genau.
du liest
Nee.
sie nicht zu
Ja.
Ende, weil sie dich nicht überzeugen.
Ja, es macht keinen Spaß.
Ah, okay.
Ist nicht schön, sie zu lesen. Ja, genau. Es ist oft so, dass ich dann denke, ja, ich weiß, was du mir sagen möchtest. Und ich habe das Gefühl, ich kenne das Buch schon, bevor ich dann zwei Drittel davon gelesen habe, weil ich das Gefühl habe, diese Erzählmuster, die wiederholen sich auf eine Art, die für mich dann so wirkt, dass ich habe das dann einfach so oft gelesen, dann wird es für mich auch langweilig. Also es gibt dann keine neue Nuance und nichts daran. Und dann mache ich dir auch zu. Dann habe ich auch echt nicht den Nerv, weil ich habe das Gefühl, man hat so viel irgendwie heutzutage, wo man sich überwinden muss und sagen, man muss jetzt bleib mal dran. Und bei Büchern lasse ich das. Die müssen Spaß machen.
Welches Buch wolltest du quasi umgekehrt immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
Ah, das ist eine gute Frage. Das ist so ein bisschen leider auch die Kategorie. Ich habe abgebrochen. Ich wollte, will eigentlich immer noch den Herrn der Ringe lesen.
Ja.
Und ich habe es immer wieder versucht in drei Sprachen und teilweise hatte ich das Gefühl, ja, das macht wirklich Spaß. Und dann kam immer ein Punkt. Und jetzt wahrscheinlich werden sich alle wahnsinnig ärgern, die das so lieben. Aber ich war dann so gelangweilt von diesen endlosen Passagen, wo die Gesellschaft, deren Namen mich, die Menschen, irgendwo hingingen und es einfach nicht weiterging, dass ich definitiv einschlief. Aber es lieben ja so viele Menschen und es wird als Referenz bei so vielen genannt, dass ich möchte so gern diesen Zauber spüren und verstehen, so dass ich mir wahrscheinlich das doch noch mal vornehmen werde, es zu lesen, noch mal zu versuchen.
Oh, wie schön. Also auf der Suche nach dem Zauber, den viele empfinden, du aber, also dich treibst zumindest immer wieder raus.
Ja, so ist es. Hast du es denn
Ja.
gelesen? Und hast du den Zauber gespürt?
Ich habe es gelesen, aber es war für mich tatsächlich, das fiel unter die Romane, wo ich so dachte, ja, ich kann mich nicht in dem Bereich bewegen und dieses Buch nicht kennen. Also es war aber nicht der Leidenschaft gezollt und es ging mir tatsächlich, was du jetzt sagst, so diese endlosen Beschreibungen, das ist etwas, ich glaube, es interessiert mich zu wenig, um das dann großartig zu finden über die Strecke der Zeit, die Strecke der Seiten, weil mich interessiert sehr viel mehr erstens Innenleben, würde ich mal sagen, so
So ist es,
Beziehungen
genau. Ja.
und der Realismus, also ich bin der realistischen dem realistischen Roman im weitesten Sinne verfallen und finde, da gibt es schon genug zu erzählen, da brauche ich das andere nicht. Also das
Eine
ist
Fantasiewelt,
aber auch,
ja,
das
verstehe.
sagt mehr über mich als übers Buch, glaube ich.
Ich weiß nicht, ich finde die Kriterien, die du nennst, also du hast ja Dinge beschrieben, die ich so ähnlich auch gespürt habe, eben tatsächlich mit Beziehungen, mit Innensicht, mit Charakterentwicklung.
Ja.
Das sind ja Kriterien. Also ich bin zum Beispiel ein großer Harry Potter-Fan, was ja auch nicht nur eine realistische Welt ist, das ist eine Parallelwelt, die ist natürlich gekoppelt an unsere. Ich glaube, man könnte auch, wenn man wollte, wenn man diese Erzählabsicht gehabt hätte, auch eine ähnliche Welt so gestalten, dass auch jemand, der deine Kriterien hat, die ich ja auch teile, da irgendwie besser andocken kann. Aber einfach nur so wirklich endlose Landkarten und Mythologie und Personen, die nur per Namen eingeführt sind, ja, das war dann auch nicht meine Art von Lektüre.
Ich finde es so interessant, weil du als Autorin natürlich viel mehr sagst, naja, man hätte das ja auch anders erzählen können. Das ist zum Beispiel was, wie ich tatsächlich nicht, das erlaube ich mir gar nicht so zu denken. Vielleicht, weil ich mich auch nie damit dann so beschäftigt habe im Tun. Wie wäre es denn, es anders zu erzählen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Vielen Dank.
Ja, aber du, ich sag das eigentlich als Leserin. Also ich wäre auch nie vermessen zu sagen, irgendwie Tolkien, der Generationen geprägt hat von Fantasy-Autoren und Millionen von Lesern begeistert hat. Du hättest ja auch anders machen können. So weit geht es nicht. Es ist eher so, dass ich aus meiner Leseerfahrung überlege, um jetzt irgendwie, außer Harry Potter fällt mir nicht so viel ein. Aber grundsätzlich, dass es natürlich sowohl Dystopien als auch Fantasy-Erzählungen gibt, die einem das bieten als Leser. Und deswegen habe ich gedacht, hätte er wahrscheinlich, wenn er gewollt hätte oder so.
Ja, das stimmt.
Aber
das
auf keinen
stimmt,
Fall, dass ich dann denke, ich könnte da quasi was reinbringen, das anders erzählen. Nee, das ist ja so ein Mammutwerk.
Nein, das habe ich auch nicht so verstanden, dass du das jetzt quasi so, ich sag jetzt mal dem Tolkien, wie es hätte besser machen können. Aber das ist eine andere Art des Schauens aufs Texte ist. Ich glaube, also ich weiß es nicht.
Ja.
Zumindest weiß ich von mir, dass ich so eher vom, also ich habe dann den fertigen Text, der ist dann so und dann gehe ich damit um und finde es jetzt aber gerade sehr spannend zu überlegen, ja, aber also vielleicht auch eher so ein Lektorinnenblick, dass man sagt, jede Geschichte logischerweise ist gemacht und erzählt und überall werden Entscheidungen getroffen. Man kann sie natürlich immer auch anders treffen. Das finde ich einfach sehr spannend.
Das, was du gesagt hast, dass ein Autorin vielleicht anders liest, ein bisschen was ist schon dran, weil ich gerade die Dinge, die ich liebe, da kann ich nicht anders, als mich auch zu fragen, wie hat er oder sie das gemacht?
Ja.
Und auch, kann ich was draus lernen? Das kann ich auch nicht ablegen. Insofern ein bisschen was ist dann tatsächlich dran.
Ja, wie schön. Jetzt kommt deine Lieblingsfrage. Haha.
Oh.
Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts?
Autsch. Ja, ich muss leider gestehen. Ich lese keine Lyrik. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass ich keine Gedichte mag. Es gibt immer wieder Menschen, die sagen, das kann nicht sein, du hast einfach dich nicht genug damit beschäftigt und das stimmt wahrscheinlich. Und ab und zu wird mir ein Gedicht vorgetragen, wo ich sage, ja, klingt schön. Aber ich müsste mich sehr anstrengen. Ich glaube, ich müsste es auch heucheln, um zu sagen, ja, das ist schön, das ist jetzt mein Lieblingsgedicht. Oder ich müsste es öfter. Nee, ich glaube, Lyrik und ich sind, nee, das passt irgendwie nicht. Tut mir leid.
Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
Ich kenne nicht so viele, aber ich kenne eine, wo ich immer wieder, wenn ich Porträts von ihr gesehen habe, dachte, ja, das wäre doch so cool. Das ist Kat Menschik. Kennst du sie?
Ja.
Sie hat ja viele Bildbände gestaltet, ganz unterschiedlich. Ich glaube, man muss sie wahrscheinlich gar nicht einführen. Sie hat einen ganz eigenen Stil, den ich glaube, als jemand, der echt keine Ahnung hat vom Visuellen, sollte ich eigentlich nicht versuchen, den zu beschreiben. Also außer, dass er farbenfroh ist und ich würde sagen, als minimalistisch in den, ich weiß, ja. Das wäre cool.
Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
Ich finde es schön, Autoren zuzuhören in Interviews. Oder also sowohl zu lesen als auch zuzuhören, sie auch irgendwie zu sehen. Ich weiß nicht, warum sie gezwungen werden, ihre Texte vorzulesen oder manche machen es auch gern. Ich habe vielleicht als Kind zu viel vorgelesen. Ich mag vorgelesen werden erstmal schon gar nicht. Also ich mag leider auch nicht so gerne Hörbücher, weil ich so ein eigenes Lesetempo habe und ich bin auf eine Art so auf dieses Textbild fixiert, dass mich das wahnsinnig nervt, dass ich mir einer fremden Geschwindigkeit überlassen muss. Also wenn ich was höre, dann stelle ich es oft schneller, weil ich keine Geduld habe. Dann ist es aber natürlich keine schöne Stimme, weil die fährt dann automatisch hoch. Und ich plage mich wahnsinnig damit, bis ich beschließe, ach komm, ich möchte einfach als Text haben und gar nicht zu hören.
Also du brauchst das Visuelle quasi.
Ja, ich will die Wörter sehen. Es ist auch oft so, wenn jemand mir was erklärt, sage ich, nee, bitte nicht erklärt, gib mir einfach das Blatt. Und ich kann die Information so viel schneller rausziehen. Vielleicht bin ich akustisch benachteiligt oder so und kann das auch schlechter verarbeiten. Das kann total sein. Ja, jedenfalls, es käme mir ein bisschen Panne vor. Ich möchte nicht, dass mir jemand vorliest und auch noch seinen eigenen Text. Also es kann Einzelfälle geben, habe ich auch schon erlebt, wo man total gerne zuhört. Und dann muss man sich auch zwingen, gern zuzuhören, wenn man dann in einer Lesung von jemand Befreundetem irgendwie sitzt. Und dann hat er natürlich immer sehr schön gelesen. Aber so ganz nachvollziehen konnte ich diese Disziplin der Autorenlesung wirklich nicht. Ich lese lieber das Buch.
Und sag mal, umgekehrt machst du denn, also liest du aus deinen Romanen?
Ja, das muss ich natürlich machen, weil das so eine tolle deutsche Institution ist, die ja in anderen Ländern eigentlich so gar nicht vorkommt, aus guten Gründen. Natürlich mache ich Lesungen und die sind auch für mich okay. Ich habe dann oft so bestimmte Lesestellen, wenn ich schon ein paar Lesungen hatte, weiß ich, worauf kann ich mich verlassen. Die Menschen, die kommen, sind in der Regel irgendwie nett und man hat eine gute Zeit. Aber eigentlich bin ich immer froh, wenn ich dann dieses Lesen beende. Und dann sagen alle immer höflich, die könnten aber gerne noch ein bisschen länger lesen. Und man eher auch miteinander spricht, zum Beispiel. Das macht mir viel mehr Spaß.
Ja. Ja gut, das kann ich verstehen. Also deshalb mag ich total gern moderierte Lesungen, weil da hast du beides.
Ja, ich auch, ja.
Als Leserin finde ich es schon toll, einfach den Menschen zu erleben, dem man das jeweilige Buch verdankt.
Der seinen eigenen Text vorliest? Echt? Aber ja. Wirklich, möchtest du, dass er oder sie seinen Text vorliest? Das gibt dir was?
Ja, weil mir das was, das macht was mit mir, wenn ich sehe, also was ich jetzt höre von diesen Menschen, ist nur da, weil sich das dieser Mensch ausgedacht hat. Und das ist, das kriege ich ja, das weiß ich natürlich bei einem Buch auch, aber dieses Unmittelbare, wenn der Mensch dann vor mir sitzt, hat einfach steigert diese Erfahrung in meiner Wahrnehmung. Und das finde ich dann schon immer ziemlich, und gerade wenn es dann der eigene Text ist, der ja dadurch sicherlich in dem Moment des Vorlesens auch nochmal ein bisschen fremd wird. Also du musst ja deinen eigenen Text auch mit einer Distanz lesen, die ergibt sich automatisch durchs Lesen. Stimmt. Und das finde ich immer sehr spannend. Natürlich vorausgesetzt, also ich weiß von ein paar AutorInnen, da würde ich sagen, die können im Grunde nicht gut lesen. Und dann denke ich immer, warum mutet man das denen zu? Was soll das denn?
Ja, ja.
Aber von vielen, ja, reicht mir das. Ich brauche dann auch gar nicht zwingend eine Interpretation, was ich persönlich aber Hörbüchern so toll finde, sondern mir reicht dann dieses Erlebnis.
Ach ja, interessant. Ja, also ich gehe nur so weit mit, also wenn wir über moderierte Lesungen sprechen, dann für dich dann wahrscheinlich alles und für mich nur den moderierten Gesprächsteil, das würde
genau.
Mir reichen.
Ja. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
So lustig. Ja, das ist, ich könnte sagen, ich verstehe die Frage nicht, aber habe ich tatsächlich nicht. Ich habe keinerlei, nee, ich verstehe sie natürlich komplett und ich liebe auch diesen Begriff, weil ich in den anderen Bereichen, keine Ahnung, beim Fernsehen, beim Essen, ständig in den Mund nehme. Beim Lesen bin ich der Meinung, nee, ich möchte nicht einsortieren zwischen irgendwie guilty und jetzt mal was Gutes. Ja. Da wehre ich mich immer dagegen. Deswegen habe ich das nicht. Ich finde, es soll Freude machen, wenn ich etwas lese und es macht Spaß, dass dann ist es mindestens ausreichend, wenn ich danach irgendeine gute Laune bekomme. Es ärgert mich im Gegenteil auch sehr, wenn herabgeschaut wird auf so etwas wie Unterhaltungsliteratur oder etwas, was dann als Publikums- oder Massen, also alles, was manchmal so aus elitäreren Betrachterkreisen so ein bisschen abschätzig formuliert wird. Mhm. Das ärgert mich wahnsinnig.
Ja, so nach dem Motto, wenn was Spaß macht, kann es nicht gut sein.
So ist es.
Und das ist ja tatsächlich ein Phänomen. Also
hast du denn sowas? Hättest du eine Antwort auf diese sehr gute Frage?
Ich glaube, ich würde es ähnlich beantworten wie du. Also, dass ich es theoretisch natürlich soll es nicht geben. Wenn ich es jetzt aber beantworten würde, würde ich ganz ähnlich, und deshalb würde ich es dann nicht beantworten, sagen, naja, ich weiß schon, also so, ich nenne dann immer den, weiß ich nicht, den mit Schmackes Liebesroman, also was nur in Anführungszeichen der Unterhaltung dient. Und dann sehe ich, genau, Knödler in die Falle getappt. Also ich würde mal sagen, da wirkt was nach, was mich offenbar geprägt hat, was ich im Kopf falsch finde, aber von dem ich einfach merke, so der Literaturbegriff, ja, hierzulande wird darüber diskutiert, ab wann spricht man von Literatur? Und viel zu selten wird gefragt, wer setzt denn diese Begrifflichkeiten und wer gibt die Kriterien dafür? Aber ich gehe da schon immer wieder auf den Leim. Also mit anderen Worten, wäre für mich Guilty Pleasure beim Lesen, die ein Uhrmacher, deshalb darf ich es jetzt zitieren, hat mal über eine Modeuhr zu mir gesagt, das ist mindere Qualität. Oh. Und ich glaube, in dem Zusammenhang würde die Frage bei mir verfangen, obwohl ich meine eigene Antwort ablehnen würde.
Ich verstehe. Bist du ja auch schon die Antwort zu geben. Ist ja irgendwie ein Guilty Pleasure, dass man sich vielleicht verkneift. Ja. Also ich überlege gerade, jetzt aber ganz spontan angenommen, man hätte sowas wie, also Liebesromane finde ich wirklich komplett okay. Also gerade auch wirklich reine Genre, Liebesromane. Ich könnte mir vorstellen, wenn es so in Richtung, sag mal so erotische Literatur geht, etwas, was dann also zu Recht auch als etwas mit etwas zu tun hat, was man als sehr intim betrachtet und dann auch das gar nicht gerne teilt. Vielleicht, also keine Ahnung, wenn jemand irgendwie 50 Shades of Grey liest, dann kann ich mir vorstellen, dass man oder das gemocht hat, dass man es eher schwer zugeben würde. Aber ich glaube auch gar nicht nur wegen der Qualität, sondern sich quasi dazu zu bekennen, dass man Freude hat. Also so ein bisschen, weißt du, in welche Richtung das geht? Das ist ja dann auch gar nicht mehr eine Frage des Handwerks oder des Niveaus, sondern da kommen dann so bestimmte Noten rein, dass du wie so ein Giftschrank irgendwie früher.
Mit denen man nicht in Zusammenhang gebracht werden will eigentlich, gell?
Richtig. Oder man möchte nicht drüber sprechen. Das ist dann so, was sich hinter verschlossenen Türen stattfinden müsste. Aber das ist eine eigene Kategorie und die ist auch spannend. Ich glaube, die ist ja oft gar nicht gemeint. Ne? Bei dieser Frage geht es ja wirklich darum, dass man so eine Art Qualitätsstandard sich auferlegt und dann sich nicht runterbegeben möchte.
Ich freue mich auch so, dass du so nachfragst. Danke, Alina. Das ist herrlich. Finde ich total schön.
Finde ich das Interessanteste daran tatsächlich, weil ich finde so Podcast-Hosts sind so super und stellen so spannende Fragen. Und es ist aber so interessant, wenn sie auch von sich erzählen. Und das kommt zu kurz.
Ja, ja, das freut mich, dass du das sagst. Danke.
Auch gern, ich danke dir.
Sehr, sehr gern. Das Schöne an Podcasts ist ja dieses, dass es wirklich auf ein Gespräch rausläuft und nicht auf, ja, nicht zwingend auf ein Interview. Also Frage, Antwort. Aber das muss man auch, ich habe das noch nicht erlebt, dass ich so dezidiert immer wieder nachgefragt wurde. Das finde ich total schön.
Das freut mich. Mal gucken, was ich noch fragen darf gleich.
Ganz stressfrei. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
Ah, das ist richtig schwierig. Das ist so schwierig. Ich würde, glaube ich, als erstes versuchen, kein Buch dezidiert über mich zu schreiben. Mhm. Und dann gibt es einen Satz, den ich wahnsinnig gerne mag. Ich weiß aber nicht, ob er passen würde. Das ist dieses Zitat, ich möchte lieber nicht. I would prefer not to.
Ja, das ist der, oh Mann.
Ja, 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 ja. Scheiße, jetzt mir auch ein Fall, hätte ich das nicht
gehört. Die Fee irgendwas. Barnaby. Heißt der Barnaby?
Genau, richtig, genau.
Uff, ja.
Genau. Und ich weiß gar nicht, ob es so für mich steht, aber ich hatte zuletzt immer wieder so Situationen, wo ich Sachen gefragt wurde oder angeboten bekommen oder was auch immer. Und ich hatte eigentlich gar keine Lust und hatte aber dieses Pflichtgefühl. Mhm. Und dann so dran zu denken, dass man einfach sagen kann, ich möchte lieber nicht. Mhm. Und das, ich finde es so ein, auch natürlich im englischen Original, so eine elegante Aussage.
Ja, das stimmt.
Dass ich den wirklich, wirklich mag, ja. Und früher, als ich noch so Teenie war, da hatte ich einen Lieblingssatz, hatte ich noch auf meinem Mäppchen. If you can't convince them, confuse them. Wenn du sie quasi nicht überzeugen kannst, verwirre sie.
Ja.
Das, als ich so 13 war, war es mein Lebensmotto. Aber darüber bin ich hinaus.
Aber das finde ich ein grandioses Lebensmotto und vor allen Dingen für eine 13-Jährige.
Ja, aber schlecht für Autoren, denke ich gerade. Das sollte man lieber das nicht so machen.
Ich weiß es nicht. Warte, jetzt noch eine vom Fragebogen, dann kommt es mit dem Überzeugen und Verwirren. Ich hoffe, ich merk's mir. Letzte Frage, Fragebogen. Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
Ui. Also die Frage impliziert ja, dass wir jemanden haben, der kein Kinderbuch geschrieben hat und sich nicht als Kinderbuchautor sieht. Also oft ist das, denkt man vielleicht, Autoren von Erwachsenenbüchern. Und ich finde aber, wenn jemand Kinderbuchautor ist oder sie, dann weiß er oder sie das und dann schreibt er Kinderbücher. Und wer das nicht macht, soll es einfach soll es wirklich, soll die Finger davon lassen. Dieses so, ich mache was ganz anderes, aber dann schreibe ich jetzt auch mal ein Kinderbuch, weil ich denke, es ist vielleicht leicht oder es ist wenig Text oder ich möchte was loswerden. Das überzeugt mich seltener, würde ich sagen. So ähnlich wie mit den Lesungen, bitte, bitte einfach, vielleicht einfach nicht machen. Wenn du nicht bis jetzt selbst den Drang gehabt hast, vielleicht muss man bei Kinderbüchern noch mehr als bei Erwachsenen echt ein Profi sein in dem, was man macht.
Das ist ja ein toller Satz. Ich stimme dir vollkommen zu.
Aber es ist natürlich auch sehr, wie nennt man das so, sehr abweisend vielleicht. Stimmst du mir zu oder ist es schon zu, vielleicht dann doch zu scharf formuliert?
Nee, ich stimme dir, also so jetzt aus den Erfahrungen, wenn ich jetzt gerade auch so durchgehe, wer schreibt denn Kinderbücher, was gibt es für Kinderbücher, dass ich da oft so denke, das muss man einfach können und die Schere, das muss man als Erwachsenenbuchautor natürlich genauso, aber ich glaube, die Schere ist so groß zwischen der absoluten Niedrigschwelligkeit, mit der alle denken, ach, das kann ich auch, und ja, und dem Anspruch und der sehr eigenen Kunst, die man dafür beherrschen muss. Und vor dem Hintergrund stimme ich dir sehr zu. Und ich glaube, ich meine, das merkt man ja auch, es gibt dann gar nicht so viele, die wo ich so sagen würde, oder wo man sich auch fragen kann, was zeichnet sie denn aus, dass sie so für Kinder schreiben? Und ich würde es schon im Jugendbuch wieder anders sehen, weil da die Grenze viel fließender ist. Aber im Kinderbuch, glaube ich, ist es tatsächlich eben eine sehr, einfach eine eigene Kunst, die man professionell betreiben sollte. Ja,
ja, schön. Ne? Genau, denke ich
auch.
Ach
Mensch, Alina, Wahnsinn. Jetzt versuche ich mal, ich habe jetzt natürlich hier ganz andere Fragen stehen, aber ich möchte das gerne aufgreifen, was du gerade von dem Motto auf deinem Federmäppchen gesagt hast, als 13-Jährige. Wenn du jemanden nicht überzeugen kannst, verwirre ihn. Jetzt hast du gesagt, das sei kein guter Satz für eine Autorin. Warum meinst du, ist es kein guter Satz?
Weil ich glaube, es ist sehr unbefriedigend, wenn man ein Buch gelesen hat, das darauf ausgelegt ist, zu verwirren, ohne dann eine halbwegs schlanke, plausible Erklärung oder einen Weg aus dieser Verwirrung rauszuführen. Verwirrung, finde ich, ist oft etwas, womit man so mangelndes Handwerk entschuldigen könnte. Ich weiß selber auch, dass ich Dinge geschrieben habe, die als verwirrend empfunden wurden und wohlwollende Leser haben dann vielleicht sogar eine erzählerische Absicht dahinter vermutet. Aber ich muss ehrlich sagen, nee, es war einfach schlecht. Es war einfach schlecht gemacht. Wenn man am Ende nicht genau weiß, was gemeint ist oder wenn ein sehr großer Teil der Leserschaft verwirrt ist, dann ist das eigentlich schlecht. Es ist oft nicht gut genug erzählt.
Ah.
Es ist nicht aufgegangen. Es gibt die Erzählidee ist nicht aufgegangen, die hat nicht gefruchtet. Ja. Verwirren ist zu leicht.
Ich sagte jetzt mal ganz spontan, was mir dazu eingefallen ist, als du es vorhin gesagt hast, dass ich so dachte, wieso verwirren hat ja auch was mit Vieldeutigkeit zu tun, mit ich lege mich eben nicht fest, was ich zum Beispiel bei einem Erzählen, also durchaus positiv finde. Aber schon klar nicht, weil ich so merke, okay, der oder die hat es jetzt nicht besser hingekriegt, sondern eben, weil es eine erzählerische Absicht ist. Ich würde wahrscheinlich zu denen gehören, die sagen würden, die du gerade zitiert hast, wenn ich es jetzt nicht verstanden habe, dann liegt es nicht daran, dass es schlecht erzählt ist.
Das ist jedenfalls eine freundliche
bei dir.
Leserin. Ja.
Ja, aber, ja genau, freundliche Leserin. Aber das andere ist dieses Überzeugen wollen mit dem Schreiben. Da weiß ich eben auch nicht. Oder mit dem Erzählen einer Geschichte. Ob das was wäre, wo ich so sagen würde, ja genau, das passt doch gut zum Schreiben. Wie siehst du das?
Ja, stimmt. Überzeugen ist ja auch so ein komischer Begriff. Ich glaube, um noch mal ganz kurz das mit der Verwirrung anzusprechen, ist es ja total legitim.
Ja.
Also im Laufe eines Romans zum Beispiel natürlich auch in die falsche Fährten zu legen und Verwirrung zu verursachen. Ich weiß jetzt auch noch mal besser, was mich aber an diesem Verwirren stört, wenn es nicht aufgeräumt ist am Ende. Weil das Schreiben dann doch viel mit Ordnung zu tun hat. Es geht darum, dass man in das Chaos dieses Lebens eine Struktur, eine Harmonie reinbringt. Also so versuche ich das für mich zu fassen, so dass man am Ende das Gefühl hat, dieser irgendeiner Form von inneren Aufgeräumtheit, einer Form von Klarheit, einer Form von Ordnung, von irgendwelchen, sag mal, hochtrabend göttlichen Existenzgesetzen, die sich auf unterschiedlichen Ebenen in Form einer Geschichte so verwirklicht, beschrieben sehen. So, dass diese Verwirrung, die kann nicht, die ist natürlich mittendrin total legitim. Man kann ja irgendwie einen tollen Krimi mit einer massiven Verwirrung starten. Offene Enden sind ja auch legitim. Das ist ja auch nochmal was anderes. Hat ja nichts mit Verwirrung zu tun, sondern dass man sagt, okay, jetzt muss ich als Leser alleine weiter quasi.
Ja, genau,
Ja,
genau.
ja. Aber diese Form von erzählerischer Ordnung, natürlich, die finde ich sehr relevant.
Das finde ich toll, dass du das so sagst, weil ganz genau, also sonst, wenn das nicht wäre, also ich beantworte oder ich sage dann als Leserin ganz oft, hä, wieso hast denn du mir das jetzt erzählt? Ich verstehe das. Also, und wenn das passiert, da bin ich dann auch keine freundliche Leserin mehr, sondern dann denke ich, okay, jetzt wurde mir hier gerade massiv viel Zeit gestohlen, weil jemand anders was nicht zu Ende gedacht hat. Und ich meine mit zu Ende denken nicht, bitte erklär mir jetzt die Welt, denn deswegen habe ich das Buch gelesen, sondern ich
Richtig,
meine
überhaupt
damit,
nicht. Ja.
du weißt, warum du mir was erzählst. Und das merke ich, selbst wenn ich durch Höhen und Tiefen und Verwirrung und vielleicht auch Verlorensein in der Geschichte durchgehe, aber am Ende weiß ich ganz genau, warum. Und weil da eine ordnende Hand ist, genau. Ja, das kann ich
Genau,
sehr gut
genau.
verstehen. Könntest du auch sagen, warum du schreibst, lässt sich das beantworten? Warum du Autorin geworden bist.
Warum ich schreibe? Ich glaube, ich kann nicht anders. Das ist eine Tätigkeit. Ich empfinde sie als so beglückend. Und ich habe ja auch immer wieder überlegt, was kann und sollte ich stattdessen machen? Ich habe mich lange dagegen gesperrt, auch das so wie so eine Art Hauptberuf. Ja, komisch, ist ja kein Beruf zu sehen. Zu sagen, Autor sein ist ein Beruf, fällt mir schwer.
Tatsächlich?
Ja.
Und warum?
Ein Beruf hängt für mich immer mit etwas zusammen, was in so einem eindeutigen, klaren, also es muss nicht immer so eine feste Anstellung sein, aber es ist eine Art Gleichgewicht zwischen jemand, also man hat eine Arbeitskraft, eine Qualifikation, man stellt sie zur Verfügung in einem bestimmten klaren Rahmen. Der Arbeitgeber oder der Auftraggeber oder wer auch immer ist berechtigt, dass du eine Leistung erbringst, und du bist dann verpflichtet, auch auf eine Art zu liefern, wenn du bezahlt werden möchtest. Das sind diese auch rein ökonomischen, vertraglichen Parameter, die ich mit einem Beruf verbinde. Und eine relativ ungebündelte kreative Tätigkeit, wie es beim Romanschreiben ist, selbst wenn man dann schon einen Vertrag abgeschlossen hat und natürlich auch bezahlt wird, die fällt für mich nicht wirklich unter Beruf.
Ist das der Grund, weswegen du auch lieber Autorin genannt werden willst als Schriftstellerin, oder hat es noch einen anderen Grund?
Es kann sein, dass das der Grund ist. Es ist so rein subjektiv emotional so empfunden, weil ich immer auch das Gefühl hatte, Schriftsteller ist so ein Begriff, der ist aufgeladen mit bestimmten Erwartungen an die Person, an seine intellektuellen Kapazitäten und so weiter. Während jemand, der Autor ist, er macht halt Bücher. Und ich stehe schon sehr hinter meinen Büchern oder hinter den Geschichten und habe da auch einen hohen Anspruch. Aber ich als Person möchte nicht also ich empfinde es immer als etwas hochtrabend, mich selber als Schriftstellerin zu bezeichnen. Ich habe dann das Gefühl, ich werde dem irgendwie nicht gerecht. Ich bin da gar nicht gemeint. Ich muss eine Rolle spielen.
Obwohl du auf einen, also ich habe einen Großteil deiner Bücher hier neben mir liegen. Das ist ein Stapel. Und
Das stimmt, ja.
ja, du, also das ist und dein erstes Scherbenpark. Ich meine, du blickst ja auch schon auf eine lange Zeit zurück. Also das ist so, ich finde es hochinteressant, dass du da so sehr genau, aber auch eben unterscheidest, warum das so ist. Wie kommt es dann trotzdem, dass du sagst, ich kann nicht anders? Also da scheint ja, wenn nicht Beruf, dann doch sowas wie Berufung, was ja noch ein größeres Wort ist. Ich weiß, vielleicht kriegst du gerade schlechte Gänsehaut.
Nein, alles gut. Zum Glück denke ich nicht so oft drüber nach. Aber ja, es macht mir definitiv großen Spaß. Und also inzwischen habe ich das akzeptiert als etwas, vielleicht kann man sagen, Tätigkeit, als etwas, was mein Leben prägt und auch hoffentlich weiterhin prägen wird und was mich immer beschäftigt, also entweder selber schreiben, entwickeln von Geschichten oder auch mich auseinandersetzen mit anderen Geschichten. Das ist schon so lebensfüllend für mich.
Wenn man so dein Werk sich anschaut, fällt mir auf, das sind tatsächlich ja sehr unterschiedliche Bücher, also unterschiedliche Geschichten. Und ich habe so versucht, mich so zu fragen, was ist so der, was zieht sich denn durch als so eine Art roter Faden? Du hast Figuren, die sind zwischen Kindsein und Erwachsensein. Du hast verschiedene Generationen ganz oft in den Büchern. Das ist was zwischen den Sprachen, zwischen den Kulturen, zwischen Rollenbildern und eben zwischen Generationen. Du begibst dich ja auch in verschiedene Genres rein, unter anderem mit deinem Spiegelkind und Spiegelriss in Fantasy und meines Erachtens zwischen Jugend- und Erwachsenenliteratur. Ja, da geht's immer um einen dazwischen oder das ist so der gemeinsame Nenner. Kannst du damit was anfangen?
Ja, das ist total interessant. Ja, so wie du das beschreibst, klar, ich kann ganz viel damit anfangen. Das finde ich auch sehr dann zutreffend und sensibel gesehen. Wobei ich mich selber so gar nicht beschreiben könnte, weil ich wirklich nicht weiß. Ich jage immer so einem bestimmten Gefühl hinterher. Und das stimmt schon, dass dieses zwischen den Welten agieren, das ist einfach sehr, sehr reizvolles Setting. Auch eine Art, immer vielleicht sich nicht zu Hause zu fühlen, aber immer dieses Zuhause zu suchen, dieses Ankommen, nicht erkannt werden. Andererseits sind das ja sehr allgemeine, vage Begriffe. Und ich glaube, es gibt ganz viele Bücher, für die das auch gilt, weil es natürlich auch immer spannend ist, zwischen Welten zu wechseln. Sei es, dass man das wörtlich nimmt im Fantasy-Bereich, wo das ja einfach fester Bestandteil der Handlung ist, oder ob man so ein realistisches Setting hat und eher diese Welten dann etwas ist, was weniger greifbar ist. Diese Übergänge, das sind so Urthemen. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so ein Alleinstellungsmerkmal von mir. Ich habe bei meinem jüngsten Buch, das ist ja ein bisschen, hat einerseits viel mit Mathe zu tun und andererseits, weil ich so oft darüber gefragt wurde, hatte ich für mich dann eine Antwort gefunden, die mir das selber ein bisschen erklärt hat. Also es geht um eine Verwandlung oder Transformation einer Person. Was auch einerseits wahnsinnig banal ist, weil eigentlich in jedem Buch geht es ja um diese Heldenreise. Das heißt, der Held irgendwie startet anders, als er am Ende ist. Auch das ist ganz, ganz normal, gehört eigentlich zu jeder Geschichte. Und also ich kann mir vorstellen, dass ich das für mich, dass ich versuche, da bestimmte Bilder zu finden für diese Verwandlung oder bestimmte Phasen mir vornehme, die überraschender sind, also auch für mich in der Entwicklung, weil es zum Beispiel auch Menschen sind, die einfach älter sind, als man sie gewohnt ist in vielen Büchern, die einen Wandel durchmachen. Vielleicht ist das so ein gemeinsamer Nenner für mich, für mein Gefühl, wenn ich Bücher schreibe.
Was ich total interessant finde, weil ich glaube, ich wäre bei Pi mal Daumen auf viel gekommen, aber vielleicht nicht unbedingt auf eine Verwandlung. Ich habe das mehr wie so eine Rückführung, Selbstermächtigung. Der wird die ganze Zeit gesagt, du bist viel zu blöde, du bist dumm, du kannst kein Mathe. Aber irgendwas in ihr sagt doch, und ich probiere das jetzt auch, was ja als Setting unglaublich ist. Vielleicht verstehen wir auch unter Verwandlung Unterschiedliches.
Ich glaube, es ist genau das. Also so wie du es beschreibst, also fühle mich da sehr, sehr gesehen und verstanden. Als Autorin. Ich meinte mit der Verwandlung sowas wie, wenn du an Schmetterlinge denkst, also überhaupt in die Insektenwelt, die ja diese sehr faszinierende Metamorphose hat. Ja, man hat am Anfang eine Raupe oder eine Made, dann hat man einen Kokon und dann hat man etwas mit Flügeln, was ganz, ganz anders aussieht. Und das war aber vom Anfang an angelegt. Das ist natürlich ein super faszinierendes Bild. Und es ist ja auch bei Schmetterlingen, wahrscheinlich bei anderen auch, es ist ja so, wenn sie in diesem Kokon sind, die ganzen Bausteine ihres Körpers, die ganzen Proteine, die werden aufgelöst und neu zusammengesetzt. Ich glaube, das hat man inzwischen so durch bildgebende Verfahren rausgefunden. Das ist total krass. Also stell dir vor, bei uns Menschen, also ich krieg's halt eben nicht aus dem Kopf, wenn man versucht, das auf uns zu übertragen. Insofern widerspricht sich, glaube ich, das, was ich unter Transformation verstehe, gar nicht deiner Leseerfahrung in dem Fall. Genau, also es war natürlich in dieser Frau angelegt, aber sie war immer, ich sag mal, so eine Made, und am Ende ist sie hoffentlich auch für sich ein bisschen ein Schmetterling.
Kommen bei dir Geschichten zu dir oder suchst du die?
Die kommen, ja. Also ich suche auch immer, weil ich nicht anders kann. Und ich finde irgendwie täglich, keine Ahnung, 15. Und es sind relativ wenige, die bleiben. Und immer wieder kommen auch Geschichten und überfallen einen. Und das sind oft diejenigen, die tatsächlich dann zu Romanen werden. Es ist nicht so, dass ich das konstruiere, also wie manche das machen können. Das habe ich immer bewundert, dass man als Autor sagt, so ich plotte jetzt und ich baue mir eine Hauptfigur und ich baue mir einen Plot. Das hat bei mir nie funktioniert. Das war immer irgendwie seelenlos, sondern es muss schon wirklich sein, dass meistens eine Figur, selten eine Geschichte, meistens ist es schon wirklich irgendeine Form von Person einfach auftauchen vor meinem inneren Auge mit ihrer Bagage und ihrer Geschichte.
Mit ihrer unserer Bagage.
Ja, aber wirklich, total. Und man sieht es manchmal, oder ich sehe das am Anfang oft nicht. Ich habe dann das Gefühl, da ist was und vergesse es dann auch. Und dann kommt es aber wieder in einem anderen Zusammenhang und ich kriege immer besser ein Gefühl dafür. Und dann kann ich dann auch aufschreiben, was für eine Geschichte mitgebracht wurde.
Und war es jetzt in dem Fall, Pi mal Daumen, war es die Moni, also die Frau Anfang 50, oder war es der Oscar?
Das war Moni, genau, der ist am Anfang 16.
Bei dir war es die Moni? Mhm.
Genau, bei mir war es Moni. Und ganz am Anfang wollte ich ja wirklich nur über sie schreiben. Oscar war überhaupt nicht im Bild. Und ich hatte Monis Geschichte ziemlich genau vor Augen und wusste, wohin ihre Reise geht, und hatte versucht, die aufzuschreiben. Und es ging lange Zeit, klappte das einfach nicht. Also ich habe relativ viel Text auch geschrieben aus unterschiedlichen Perspektiven und es fehlte immer was und man merkt es sehr schnell. Und dann heißt es oft, wenn man mit dem Text irgendwie nicht glücklich ist, dass etwas ganz Wesentliches fehlt, irgendeine Voraussetzung. In dem Fall war es aber eine Erzählstimme und mit ihr auch eine eigentlich eine weitere Hauptfigur, die eben aus meiner Heldin, die meine Heldin ergänzte und daraus dann so ein Freundschaftsduo machte. Und als ich diesen Oscar dann so dazu nehmen konnte, dann funktioniert es vergleichsweise schnell.
Und natürlich leuchtet die Moni durch den Blick des anderen. Also die Moni kommt ja unter anderem deswegen so raus mit ihrem großen Herzen, mit ihrer, weiß ich nicht, blond toupierten Frisur und so weiter, ihrem eigenen Geschmack. Und der IKEA-Tüte kommt sie ja deshalb so raus, weil der Oscar sie so sieht. Du hantierst ja da auch ganz schön mit Zuschreibungen, mit Klischees, mit Stereotype. Macht sowas Spaß?
Ja, das macht großen Spaß. Auf jeden Fall.
Also ich kann es nur vom Lesen bestätigen, da macht es auch großen Spaß. Also eins davon ist, oder es gibt wirklich viele, aber so der Ausgangspunkt ist ja die Mathematik. Und die traut Oscar und wahrscheinlich viele der LeserInnen, der Moni halt einfach überhaupt nicht zu. Und aus dem ergibt sich ein ständiges, schnelles Hin und Her zwischen Zuschreiben und Zutrauen. Und im Grunde ist es natürlich auch ein großer Traum, der da in Erfüllung geht. Aber es geht ja auch um ein, wir haben vorher über das Wort Trauma, ich finde, in dem Fall darf man es doch so nennen.
Das stimmt, ja.
Erzählen wir hier jetzt natürlich nicht, weil da würde man zu viel von der Geschichte erzählen, aber jetzt von der Figur abgesehen, war es die Mathematik, die dich fasziniert hat? War es dieses, so an der Mathematik scheiden sich ja auch die Geister? Weil das ist so für mich zumindest ein Sinnbild der Abstraktion, des Intellekts und so weiter.
Die Reihenfolge war Moni, Mathematik, Oscar. Weil okay. als ich Moni hatte und es gab einige Möglichkeiten für sie, also es war klar, dass sie irgendeine MINT-Wissenschaft, dass sie da aufgehen müsste. Und es gab aus mehreren Gründen, konnte ich mich dann für Mathematik entscheiden. Also einer der Gründe war, dass es einfach auch praktisch viel, viel glaubwürdiger war, weil ich hätte mit ihr jetzt nicht nochmal irgendwie eine Frage der Chemie nachspielen können. Das Gute an Mathematik oder das wirklich Tolle, das, was du mit der Abstraktion auch vorher gesagt hast, das trifft ja total zu. Und man braucht für Mathematik nicht zwingend Werkzeug. Also man kann natürlich auch vieles irgendwie digital lösen und mit programmieren, aber man kann auch ganz archaisch, ganz schlicht mit Papier und Bleistift arbeiten auf einem sehr hohen Niveau. Und ich finde es so bestechend, dass man so viel lernen und erforschen und aufbauen kann mit Stift, Papier und quasi dem Gehirn, dem Kopf, was du hast. Und da ich wusste, dass Mathematik das bietet, konnte ich mich relativ schnell auch dafür entscheiden. Also sie musste jetzt nicht irgendwie noch ein Labor eingerichtet haben.
Und du hast es studiert.
Genau, und daher wusste ich das tatsächlich auch. Ich habe es auch ein bisschen studiert und hatte einen Teil von Monis Weg, bin ich so quasi vorgegangen. Das war natürlich auch ein dankbarer Pool an bestimmten Ideen oder Situationen, die ich dann verwenden konnte. Ich war Ende 30, also ich war eindeutig irgendwie eine der viel älteren Studenten. Also ich war nicht die Einzige. Es gab schon so eine kleine Fraktion. Und das ist natürlich eine ganz andere Studiersituation und hat auch eine große Komik, wenn man dann zwischen Leuten sitzt, die gerade ihr Abi gemacht haben. Und es gab auch Situationen in irgendwelchen Kursen, dass vor mir irgendjemand saß so ein zartes Pickelwesen und sagte zum Nachbarn, also ich würde hier ungern sitzen, wenn ich irgendwie 40 bin. Und sie meinte aber nur, dass sie irgendwie eine Klausur jetzt nicht endlos wiederholen möchte. Und ich musste dann ziemlich lachen und dachte dann, ja, lass uns mal in, keine Ahnung, 20 Jahren sprechen, wo du dann sitzt. Ja, und aber allein schon natürlich auch die Situation, dass man Hausaufgaben machen muss, dass man Klausuren mitschreibt, also etwas, was man als Erwachsener dann eher seltener macht. Das hat schon eine gewisse Komik, dass man sich drauf einlässt.
Und warum hast du es dir ausgesucht und warum ausgerechnet Mathe?
Teilweise aus ähnlichen Gründen wie Moni in meinem Buch, nämlich weil es mir praktikabel schien. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich länger als irgendwie eine Woche dabei bleibe. Es gab so eine Phase, wo ich dachte, ich möchte noch was anderes machen. Ich möchte auch versuchen, vielleicht zu gucken, ob ich einen Beruf, Stichwort Beruf, nochmal erlernen kann. Ich möchte nochmal an die Uni. Ich wollte aber auch etwas machen, was mit Naturwissenschaften zu tun hat. Also so echte Naturwissenschaften kamen nicht in Frage, weil sie viel präsenzlastiger sind. Und dann hatte ich auch mal so einen Online-Test gemacht. Ich dachte, Mathe habe ich doch komplett vergessen eigentlich. Und es gab eigentlich, eine Uni hatte das angeboten, dass man quasi ausprobiert, ob man schon alles vergessen hat aus der Schule. Und in dem hatte ich überraschend gut abgeschnitten. Und vor allem hatte ich aber gemerkt, ach, das ist ja eigentlich ist das schön. Ich probiere es einfach. Und dann habe ich mich online so vorab eingeschrieben und dachte, das geht ja total schnell. Also man gibt ein paar Sachen ein und schon ist man quasi vorläufig zugelassen, weil Mathe kein NC hat. Also man muss noch Dokumente nachreichen. Aber innerhalb von kurzer Zeit sah ich mich plötzlich irgendwie immatrikuliert und dachte, naja, dann gehe ich halt hin. Und da bin ich einige Zeit geblieben.
Du hast mal gesagt in einem Interview, Mathematik kann Selbstbestimmung und Chancengleichheit befördern.
Ja, kann ich versuchen zu begründen. Es ist nicht mehr eine Männerdomäne. Ich hatte mal vor einiger Zeit mir tatsächlich die Statistiken angeguckt, was die Studienanfänger angeht. Und ich glaube, es gab sogar einen leichten Frauenüberschuss. Also es springen ja ganz viele am Anfang ab. Ich weiß nicht, wie es im weiteren Verlauf und bei den Abschlüssen ist, aber gerade zum Beispiel Mathe-Lehramt und ich glaube auch so reines Mathe oder Mathe-Mono-Bachelor, wie es dann heißt, würde ich behaupten, dass der Frauenanteil ziemlich hoch ist und teilweise sogar halbe halbe. Also es ist natürlich so, dass im universitären Betrieb, wenn man sich dann die Professoren anguckt, das sind dann schon Männer. Wenn man vielleicht sich die Doktoranden anguckt, sind es auch Männer überwiegend. Da habe ich keine genauen Zahlen, aber da ist es auch so, dass der akademische Betrieb, kann mir vorstellen, dass er auf eine Art auch einfach familienfeindlich ist oder so ist, dass man, also da spielen diese Faktoren rein, die haben rein mit Mathematik nicht unbedingt viel zu tun. Es ist eher so, dass Mädchen sich, glaube ich, seltener für Mathematik interessieren. Das kann man so sagen. Das hat auch Gründe. Wie kam ich jetzt darauf mit Chancengleichheit? Ach so. Also zum einen diese Zahlen, dass es einfach viele Studienanfängerinnen gibt. Zum anderen hatte ich das Gefühl, dass man kann, wenn man möchte, sich viel selbst erarbeiten und man braucht keine Voraussetzungen. Ich habe immer so dieses Beispiel mit dem Musikinstrument. Wenn du kein Musikinstrument hast, dann kannst du kein Musikinstrument spielen. Bei Mathe ist es anders. Du hast eine Chance, wirklich mit deinem Verstand, wenn du Lust hast, sehr weit zu kommen. Und ich finde das gerade für Frauen, auch für Frauen mit Familie, es ist schon ein Unterschied, ob du 6 Wochen Laborpraktikum hast mit 12-Stunden-Schichten oder ob du zwar viel arbeiten musst, aber dir das selber zu Hause einteilen kannst. Ich habe es zum Beispiel, da war ich ja auch Mutter, als ich studiert habe. Ich empfand es als Privileg, dass man das sich selber einteilen konnte. Und wenn du da durchgegangen bist, durch die universitäre Mathematik und vielleicht sogar einen Abschluss geschafft hast, dann hast du natürlich die besten Arbeitschancen, weil Mathematiker sehr begehrt sind. Also nicht, weil man denkt, weil man irgendwo rechnen müsste und dann holt man sich einen Mathematiker, sondern weil man bewiesen hat, dass man sich Dinge erarbeiten kann. Also wenn du einen Matheabschluss hast, kannst du dich in so viele andere Dinge einarbeiten, die nichts damit zu tun haben, dass man einfach eine begehrte Fachkraft ist. Und das sind natürlich auch gute Voraussetzungen, also gerade für Frauen, einfach zu gucken, wo kann ich mit diesen Skills unterkommen. Das sind alles so Gründe, die mich zu dieser Aussage geführt haben.
Jetzt ist da ein Roman rausgekommen, der einem, also das ist jetzt meine Leseerfahrung damit, ich habe Tränen gelacht. Ich fand den wahnsinnig witzig. Es hat mich auch, vieles hat mich sehr berührt. Die ich wirklich Mathe gefürchtet beziehungsweise gehasst habe, habe plötzlich so gedacht, Mensch, also ich glaube, das ist angekommen, dieses, man kann sich etwas aneignen. Also für mich hat der Roman was sehr Selbstermächtigendes auf ganz vielen Ebenen und diese großartigen Figuren. Es geht wie so oft bei dir um ganz viel und das aber auch mit einem großen, also der hat einen ganz hohen Unterhaltungswert. Das ist, glaube ich, sprachlich bedingt, weil es eben dieser schnelle Schlagabtausch immer wieder ist, weil es das genaue Beschreiben von Innenleben ist, weil es unglaublich authentische Figuren sind und weil es zugleich aus dem Leben gegriffen ist, aber halt auch so ganz woanders hinführt.
Dankeschön, das bewegt mich sehr.
Auf deinem ersten Roman, Scherbenpark, 2008, hieß es, die FAZ schrieb, man entkommt dem Sog dieses Buches nicht mehr, wie man eine angebrochene Tüte Chips besinnungslos leer frisst. Und im Prinz hieß es, witzig, rührend, fesselnd, der neue Bronski Beat macht lesesüchtig. Arbeitest du an einem Beat oder wandelt der sich von Roman zu Roman? Ist auch der abhängig von den Figuren oder von den ersten Bildern, von den Geschichten?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass ich versuche, einen bestimmten Sprachrhythmus und eine bestimmte Art zu schreiben, dass ich versuche, das so zu machen. Und in der Regel achte ich aber auf relativ wenige Dinge beim Schreiben, sondern am allermeisten eigentlich auf eine Art von Knappheit, also auf das Vermeiden von überflüssigen Sachen. Es ist gar nicht so, dass ich denke, es muss schnell, schnell gehen, sondern es ist oft so, dass wenn ich das wiederlese, was ich geschrieben habe, dass ich dann denke, oh, hier hängt's, aber irgendwie hier wird's für mich ein bisschen langweilig. Braucht man das eigentlich? Und wenn man sich schon fragt, braucht man eine bestimmte Passage oder braucht man ein bestimmtes Wort, dann ist die Antwort fast immer nein. Und kann sein, dass dadurch einfach eine bestimmte Dichte erreicht wird. Und wenn nicht bei meinen eigenen Nachbearbeitungen, dann spätestens im Lektorat, wo dann auch gern die Frage kommt, sag mal, braucht man eigentlich diesen Absatz? Und so nach ein paar Büchern hat sich das, glaube ich, ein bisschen auch dieser Tonfall hat sich herauskristallisiert und auch diese Art zu arbeiten und zu schreiben, dass ich den auch gern beibehalte. Ich denke manchmal schon auch, wenn ich habe ja immer wieder auch für mich so kleine Fingerübungen und probiere dann neue Anfänge aus, die dann meist nicht werden. Aber ich versuche auch dann vielleicht mit einer anderen Ausführlichkeit, mit mehr Ruhe Dinge zu schreiben. Also es ist nicht auszuschließen, dass auch eine andere Geschichte kommt, die auch ein anderes Tempo dann zum Beispiel hat. Also ich hoffe, dass man sich dann, dass die einen natürlich trägt und sich, dass man sich nicht langweilt. Das wäre so der größte Schrecken meines Schreibens. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass andere Themen und andere Figuren auch einen anderen Tonfall mitbringen.
Jetzt wollte ich ja mit dir unbedingt noch über Jugendliteratur, Erwachsenenliteratur. Was ist eigentlich was und wer setzt das so fest und warum besteht zumindest auf dem deutschen Markt, Buchmarkt, das Bedürfnis, das zu machen? Und es knüpft auch an was an, was du ganz am Anfang gesagt hast, so dieses Herabsetzen regt dich auf, dass du das nicht leiden kannst. Und ich habe durch Zufall eine Literatursendung im Fernsehen gesehen, also ich habe es mir dann im Netz angeguckt, glaube Südwestfunk oder Süddeutsche Rundfunk, und da wurde eben Pi mal Daumen vorgestellt von einer Regisseurin und Autorin. Hast du das zufällig gesehen?
Ich habe das gesehen, das war ziemlich lustig, weil mir die Pressefrau vom Verlag einen Link geschickt hatte und meinte, ja, guck mal, da wirst du besprochen, ist doch ganz nett.
Ja.
Und 20 Minuten später schickte sie eine Mail, der bitte guckt da nicht rein, ist ja ganz böse, wie kann das so gemein sein? Sinngemäß. Und da war ich natürlich neugierig.
Ja.
Und hab mir das dann angeschaut.
Und es waren zwei Männer mit in dieser Runde, ein Germanist und ein Kritiker und auch selbst Autor. Und der sagte dann, na ja, das ist eben Kinderliteratur.
Ach, stimmt, stimmt.
Und das war eindeutig als Beleidigung gemeint. Wo ich so dachte, das ist aus vielerlei Gründen vollkommen daneben, weil es ja, also allein mit einem Handstreich zu sagen, naja, Kinderliteratur ist halt die schlechte Literatur, das beweist jetzt dieser Roman. Und weil es eben überhaupt nicht zu deinem Roman passt, erinnerst du dich und was sagst du zu sowas?
Ja, ich erinnere mich, jetzt wo du es zitierst, fällt es mir wieder ein, dass ich dann dachte, dann ist es halt ein Kinderroman, mir doch egal. Genau, es ist so ähnlich, wenn man sagt, oh, das ist ja Frauenliteratur. Ich werde das ja auch immer wieder gefragt, ob das ganz schlimm ist, dass Bücher als Frauenliteratur bezeichnet werden. Und ich sage dann, ja, also ich finde nicht, dass das ein Schimpfwort ist. Ich weiß natürlich total, wie das gemeint ist, aber ich kann auch nichts dafür, dass mich das einfach null aufregt oder beleidigt, weil ich sehr gerne Frauen als Leserin habe, also natürlich auch sehr gerne Männer, aber selbst wenn ich nur Frauen als Leserin hätte, würde ich mich dessen null schämen. Im Gegenteil, ich bin wirklich für jede dankbar. Also mich regt das nicht so auf. Also vor allem regt es mich dann nicht mehr auf, wenn mein Buch schon, also Pi mal Daumen hat ja viel Liebe bekommen.
Ja.
Von den Buchhandlungen, auch von Leserinnen und Lesern. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine solche Sendung kurz nach Erscheinen gehört hätte und dann wäre es die einzige, wäre ich wahrscheinlich wütend unterm Boden zerstört gewesen. Wenn es aber zu einem Moment kommt, wo ich weiß, so viele Leser, und ich bin sehr dankbar für die Aufnahme quasi dieses Buches auf dem Buchmarkt und bei den Lesern,
ja,
dann zucke ich ein bisschen müde mit den Schultern und auch sogar milde gelangweilt und denke dann, okay, dann brauche ich dich, lieber Kritiker, dann tatsächlich nicht als Leser. Und dann kann ich sehr gut damit leben, dass wir in Parallelwelten existieren und voneinander einfach nicht begeistert sind, aber auch nicht so viel interessiert aneinander sind. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht erwarte vom Feuilleton oder von Leuten, die sich damit assoziieren, besonders wohlwollend behandelt zu werden. Ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, dass das wahrscheinlich nicht die Plattform ist, die sich für meine Bücher konkret interessiert. Und ich stelle mir auch gar nicht mehr die Frage, ob das gerecht ist oder nicht, weil die ist müßig. Ich reg mich eher auf, also mir fällt es leichter, wenn ich sehe, andere Autoren werden dann auf eine Art behandelt oder ignoriert, wo ich dann eher so als Leserin denke, warum habt ihr das jetzt nicht besprochen oder warum seid ihr so herablassend? Das fällt mir viel leichter zu sagen, als mich selber zu beklagen, dass ich irgendwo nicht gut behandelt werde. Das wäre auch irgendwie langweilig. Ja. Aber das Kinderbuch ist lustig, das stimmt. Als Schimpfwort. Also
ja, und ich meine, wir hatten es ja jetzt in der Politik hier als Habeck-Abwatschung.
Das stimmt,
da habe ich auch schon gedacht, sag mal, auch da, es sagt immer viel mehr über die Sprechenden aus, die so etwas sagen. Aber ich bin da leider längst nicht so gelassen wie du. Ich versuche aber natürlich auch zu verstehen, was da dahinter steht. Ich weiß nicht, würdest du sagen, du schreibst Jugendliteratur? Oder nein, du schreibst es sicher nicht, aber das ist auch Jugendlektüre. Das können Jugendliche lesen.
Also ich glaube, Jugendliche können alles lesen, was sie wollen.
Ja.
Ich glaube aber trotzdem, dass man unterscheiden kann zwischen quasi wirklich Jugendbüchern, Jugendliteratur und Büchern, die auch von Jugendlichen gelesen werden können. Und ich glaube, es ist eine unterschiedliche Herangehensweise und unterschiedliche Art von Schreiben auf jeden Fall. Und das sage ich auch, weil ich ja immer wieder versucht habe, auch sozusagen richtige Jugendbücher auch in entsprechenden Verlagen, die mich darauf spezialisiert haben, zu veröffentlichen. Also sprich auch wirklich Jugendbücher zu schreiben und nicht das, was man so als All-Age bezeichnet. Mhm. Und ich habe gemerkt, es ist was anderes. Und man muss es können. Man muss auch sagen, ich kann es vielleicht gar nicht so gut. Oder das andere kann ich besser, es fällt mir auch leichter.
Also ich nehme an, du meinst jetzt Spiegelkind, Spiegelriss, sind bei dem Arena-Verlag.
Ja.
Und das andere vielleicht. Und du kommst auch drin vor.
Ach, stimmt. Genau, das gibt es auch. Ja, genau. Und Schallplattensommer ist ja eigentlich auch als Jugendbuch.
Wie würdest du denn unterscheiden?
Also es gibt bestimmte äußere Kriterien, an die man vielleicht zuerst denken würde, nämlich die Erzählperspektive, das Alter der Protagonisten, bestimmte Themen, ob sie relevant sind oder nicht für junge Leser. Und diese Kriterien sind es aber oft nicht. Also man kann sich nicht auf diese Kriterien verlassen, um diese Unterscheidung zu treffen. Weil ich habe zum Beispiel selber auch ein sehr fieses Buch, das ist aus der Sicht am Anfang eines Sechsjährigen erzählt, Der Zopf meiner Großmutter. Das ist natürlich nicht mal annähernd ein Kinder- oder Jugendbuch. Und das würde ich Kindern ja definitiv so gar nicht empfehlen, weil es so fies ist. Und dann habe ich für mich gedacht, was den Unterschied ausmacht, ist diese Absolutheit der Erfahrung dieser Themen, die man beschreibt und der Zielgruppe, an die man sich richtet. Ich sag mal so, wenn man eine Jugendliebe beschreibt in einem Buch, das sich nicht nur an jugendliche Leser richtet, man hat irgendwie im Kopf, dass man für Menschen schreibt, die wissen, okay, das geht vorbei, jeder hat eine Jugendliebe oder zwei oder drei, am Ende irgendwann heiratet man jemand anderen, am Ende ist man tot. Man hat einen Erfahrungsschatz und einen Welthorizont aufgrund seines Alters, der diese Ereignisse anders einordnet. Bei einem erwachsenen Roman fehlt diese Absolutheit, die ein Roman für Jugendliche, also ausdrücklich für Jugendliche mitbringen muss. Es ist so ein Gefühl, was ich versuche zu beschreiben. Das sind ja keine klaren Kriterien, wie erreicht man diese Absolutheit. Aber für mich ist es das. Ein Jugendbuch, das sich an Jugendliche richtet, behandelt die Ereignisse mit einer anderen Absolutheit und Ernsthaftigkeit und hat eine Zielgruppe vor Augen, die eben noch nicht weitere 10, 20, 30 Lebensjahre schon auf dem Buckel hat. Macht das irgendeinen Sinn, was ich sage?
Total. Ich lausche gebannt, weil ich so denke, es ist ja auch dieses, was man erlebt, in dieser Tiefe erlebt, passiert einem das erste Mal. Das unterscheidet natürlich den Jugendlichen oder die Jugendliche von Erwachsenen. Und deshalb ist das auch so eine, ja, das führt zu einer gewissen Dringlichkeit, das führt des Erzählens vielleicht oder kann dazu führen. Und die Perspektive, ich meine jetzt nicht die Erzählperspektive, sondern die Perspektive ist, ich stehe hier und das Leben geht, ist ganz vor mir. Hingegen, wenn ich auch rückwärtsgewandt was erzähle, ist es natürlich ein anderes Erzählen, wie wenn ich aus der Situation raus erzähle. Und trotzdem finde ich eben bei dir sehr auffällig, dass du immer wieder, dass du diesen, in deine Erzählfiguren ja doch aus verschiedenen Perspektiven zumindest auch speist, also die hier Scherbenpark, das ist glaube ich, die ist glaube ich 17 und die Sascha und du hast ja gerade schon der Zopf meiner Großmutter, den Max, den Jungen, also irgendwas scheint dich ja doch daran zu interessieren, an dieser jungen Perspektive.
Ja klar, das ist ja eine sehr dankbare Perspektive auch, weil jugendliche oder kindliche Erzähler oft auch unzuverlässig sind, einfach aufgrund eben ihrer leider dann doch noch beschränkten Erfahrung. Das ist ja so, oder auf einer bestimmten Urteilsschärfe, die eben nochmal anders ist als bei Erwachsenen. Aber da würde ich beim Erzählen, ich würde da gar nicht so einen großen Unterschied machen. Also dass sie generell, also die sind super spannend, aber 80-jährige Frauen sind auch spannend und 40-jährige Männer auch. Ja. Also es ist einfach so eine vielleicht kleine persönliche Vorliebe.
Ja, und auch das ist wieder ein Dazwischen oder ermöglicht. Es ist Richtig. Nicht, es ermöglicht ein Dazwischen. Und es kann ja auch, das ist ja nicht zwingend zwischen allen Stühlen, sondern vielmehr so, da tut sich ja dann auch immer ganz viel Freiraum auf. Und dann braucht man auch dies ist jetzt ein Jugendbuch, dies ist ein Erwachsenenbuch, das braucht man auch gar nicht so sehr. Aber ich bin dir so dankbar um dieses präzise Festmachen, was ist es für dich? Denn das ist eine Antwort darauf. Vielen, vielen Dank. Jetzt möchte ich noch so ganz am Schluss darauf kommen. Also hierzulande steht die Bundestagswahl bevor. Es ist gerade so unendlich viel los in der Welt. Du hast mal gesagt, dein Schreiben folge der Sehnsucht, sich in der Welt zurechtzufinden. Ist das immer noch so eine Art, ich sag jetzt mal Mäppchensatz, aber vielleicht der Mitte 40-jährigen Alina Bronski?
Ich glaube, das ist eine Art, zurechtzufinden. Das würde nach wie vor gelten, aber nicht in dem Sinne, dass ich mehr verstehe, sondern dass ich das leichter ertrage, dass ich versuche, für mich eine Ordnung zu finden, eine narrative Ordnung, wo einerseits das Leben drin ist, andererseits aber auch so eine tröstliche Ordnung hat. Ich bin ja auch ein großer Fan von Happy Ends, selbst wenn sie nicht ausgeschrieben sind. Das ist am Ende etwas Tröstliches hat, also als allererstes für mich beim Schreiben, weil sonst könnte ich das gar nicht. Und wenn es sich dann aber so weitergibt, dass man einfach in dieser super unruhigen Zeit, in der wir leben und wir wissen ja auch wirklich gar nicht, wo es hingeht, dass wenn man Menschen irgendwie mit einem Buch irgendwie ein Lächeln entlocken kann oder ein Stück irgendwie Wohlgefühl, dann bin ich als Autorin total dankbar. Und das ist auch das, was ich als Leserin in den Büchern suche im Moment. Ich suche nicht das, was mich aufrüttelt und aufschüttelt, weil das da reicht irgendwie einmal ein Blick in die Nachrichten. Ich suche etwas, was mich tröstet und mir ein bisschen Kraft und Mut gibt.
Alina, das ist für mich ein so schönes Schlusswort, dass ich schon ganz still werde.
Alles klar, dann vielen Dank.
Ich danke dir für die Zeit, für deine Antworten, für dieses Gespräch, für deine Bücher. Ich danke dir von Herzen, Alina.
Danke sehr. Es war wirklich wunderschön und sehr, sehr spannend, mit dir zu sprechen. Ich freue mich drauf, jetzt mich weiter durch die Folgen zu hören, was ich mir ein bisschen verkniffen habe. Da habe ich was vor mir. Danke dir für deine Arbeit. Das ist wirklich toll. Bis bald. Tschüss.
Ja, danke. Tschüss. Das war's für heute. Das war die 99. Freigeistern-Folge. Das war Verwandlungsgeistern, das Gespräch mit der Autorin Alina Bronski. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, sowie alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern-Donnerstag wieder am 27. Februar, dann mit der 100. Folge. Dazu haben wir uns natürlich etwas Besonderes überlegt, was wird hier nicht verraten. Aber falls ihr Fragen zu Freigeistern habt, zum Podcast, zu uns, zu den Gästen, den Themen, den Büchern, zu den einzelnen Folgen und wie das alles immer entsteht, dann schickt uns doch bitte eure Fragen in den nächsten 10 Tagen. Entweder mit einer Mail an mich, christine-knoedler@t-online.de, oder meldet euch bei Instagram. Wir versuchen euch dann in der 100. Folge zu antworten. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch gute Tage. Übersteht den Winter vollends gut, bleibt gesund und vor allem, klar, geht bitte wählen. Denn wer weiß, vielleicht funktioniert ja auch in der Gesellschaft eine Verwandlung hin zu mehr Demokratie, Toleranz, Weltoffenheit, Kultur, zu mehr Menschlichkeit. Das wäre doch was. Tschüss.